Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Fußballfans, ist nichts wichtiger als Fußball. Und dass der Ball auch in der Corona-Krise möglichst schnell wieder rollt, könnte man zumindest denken. Während die Deutsche Fußballliga von sich leerenden Vereinskassen gedrängt die Wiederaufnahme der Bundesliga mit Hilfe verschiedener Szenarien plant, hört man von den Fans allerdings Erstaunliches. Die sogenannten Fanszenen Deutschland haben sich klar gegen eine Wiederaufnahme der Spiele mitten in der Corona-Krise ausgesprochen. Thorsten Poppe berichtet.
Noch 9 Spieltage stehen in der laufenden Bundesliga-Saison aus. Die Deutsche Fußballliga DFL, zuständig für die 36 Profivereine in der ersten und zweiten Liga, plant diese zeitnah fortzusetzen. Als reine Geisterspiele. Der Geschäftsführer der DFL, Christian Seifert, weiß um die Sensibilität der Lage, wie er Ende März nach der letzten Mitgliederversammlung der Profivereine erklärte.
Wir anerkennen selbstverständlich, dass dafür derzeit noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn der Zeitpunkt da ist, dann werden wir nicht nur als Bundesliga bereit sein, sondern wir freuen uns auch, den Menschen ein kleines Stückchen Normalität zurückzubringen.
Im besten Fall soll die Saison laut DFL Ende Juni regulär zu Ende sein. Das bedeutet aber wohl auch, dass die Bundesliga schon wieder im Mai starten müsste. Die DFL arbeitet aktuell an einem Hygienekonzept. Angesichts der aktuellen Lage und der strengen Einschränkungen, die für die Bevölkerung noch bis mindestens Anfang Mai gelten, melden sich die Fanszenen Deutschlands zu Wort. Der Verbund fast aller Fankurven, von der Bundesliga bis runter in die Regionalligen, stellt sich gegen diese Planspiele der DFL. Sie schreiben in einer heute veröffentlichten Stellungnahme:
Der aktuelle Plan der DFL, den Spielbetrieb im Mai in Form von Geisterspielen wieder aufzunehmen, darf nicht umgesetzt werden. Wir maßen uns nicht an, zu entscheiden, ab wann der Ball wieder rollen darf. In einer Situation, in der sich der Fußball auf diese Weise so dermaßen vom Rest der Gesellschaft entkoppeln würde, darf es jedoch nicht passieren.
Diese Kritik der Fußballfans kommt für die DFL zu einem unpassenden Zeitpunkt. Denn sie braucht die Spiele, damit die Profiklubs Einnahmen generieren können und nicht von der Insolvenz bedroht sind. Deshalb wirbt die Bundesliga offensiv für ihre Rolle in der Gesellschaft, auf die DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hinweist.
Profifußball bedeutet sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land sehr viel. Vor der Aussetzung der Spiele schauten jedes Wochenende fast 20 Millionen Menschen in irgendeiner Art und Weise zu oder verfolgten die Spiele von Bundesliga und zweiter Bundesliga im Radio.
Zuletzt ergänzte Seifert noch, dass der Eindruck nicht entstehen dürfe, der Fußball ignoriere in seiner Selbstbezogenheit die Realität. Doch trotz seines Stellenwerts in der Gesellschaft, systemrelevant ist der Fußball mit seiner Bedeutung für die Gesellschaft nicht. Darauf weisen jetzt eben auch die Fanszenen hin.
Wir verstehen, dass Vereinsfunktionäre durchaus rechtliche Verpflichtungen haben, im Sinne des finanziellen Wohls ihres Vereins zu handeln. In einer Situation jedoch, in der die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft vor enormen Herausforderungen stehen, ist es für uns nicht nachvollziehbar, dass offenbar sämtliche Bedenken hintangestellt werden, wenn es darum geht, den Spielbetrieb erneut zu starten.
Wie man mit der Kritik umgeht, wird sich spätestens kommende Woche zeigen. Dann entscheidet die DFL in einer virtuellen Mitgliederversammlung, wie es weitergehen soll.
Das erste und auch das letzte Wort über die Wiederaufnahme von Fußballspielen hat die Politik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kann sich zumindest Geisterspiele in absehbarer Zeit vorstellen.
Die Liga selber erstellt gerade ein intensives und, was ich auf den ersten Blick sehe und höre, sehr gutes Hygienekonzept. Es ist ja wie eine Berufsausübung, wie andere Berufsausübungen auch. Wir werden es jetzt nochmal genau bewerten und dann muss man sehen, ob man Geisterspiele erlaubt. Also Spiele mit Zuschauern sicherlich nicht, aber das andere muss man dann bewerten. Am Ende ist natürlich so, dass jetzt die Relevanz von Fußball möglicherweise jetzt nicht allein in der finanziellen Wirkung anliegt, sondern auch in der psychologischen Wirkung, weil für sehr viele Menschen ist es auch ein Teil von Freude, auf die sie sich entsprechend vorbereiten können. Das wird man in den nächsten Wochen dann gemeinschaftlich diskutieren, ob Geisterspiele möglich sind. Ich halte es für denkbar.
Geisterspiele, wie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angesprochen, wären ein erster Schritt zurück in den Spielbetrieb. Die Clubs hoffen inständig auf eine Wiederaufnahme der Liga. Vor allem die Finanzchefs der Vereine. Die sehen derzeit am klarsten, wie sehr die Corona-Pandemie die Existenz vieler Clubs bedroht. Mats Nicholson.
Christoph Schickhardt ist Anwalt. Er kennt sich bestens aus im Profifußball. Schickhardt vertritt zum Beispiel Vereine in Lizenzierungsfragen.
Die nächsten Monate und ich sage auch die ganze nächste Saison, da werden die Finanzchefs in den Clubs das Sagen bekommen und weniger die Wünsche der Sportdirektoren und Sportvorstände erfüllt werden.
Die Finanzchefs suchen Lösungen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte berichtet, dass die Deutsche Fußballliga in Gesprächen mit einer japanischen Investmentbank sei. Thema: Überbrückungskredite für Profivereine. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht. Ein emotionales Thema: staatliche Hilfe. BVB-Boss Watzke hatte die zu Beginn der Corona-Krise abgelehnt. Hannovers Martin Kind sieht Staatsbürgschaften für Kredite aus dem Hilfsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau zumindest als letzte Option.
Das wäre sicher auch ein Hebel, aber man muss wissen, ist eine Verbindlichkeit, die man trotzdem auch bedienen muss, also zurückzahlen muss.
Die 36 Profiklubs sind nicht einheitlich strukturiert. Der Hamburger SV hat den Spielbetrieb in eine Aktiengesellschaft ausgegliedert und unterhält umfangreiche Geschäftsbeziehungen mit Investor Kühne, der in der Krise noch sehr wichtig werden könnte. Schalke 04 spielt als eingetragener Verein. Borussia Dortmund ist börsennotiert. Professor Dr. Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig beschäftigt sich seit Jahren mit den Zahlen der Clubs.
Wir brauchen Einheitlichkeit, wir brauchen eine Transparenz, weil diese Clubs und wie es ja jetzt auch proklamiert wird, in der Öffentlichkeit stehen. Sie haben einen gesellschaftlichen Anspruch, also muss ich auch Transparenz haben. Also muss man doch mal darüber nachdenken, ob man diese Eintrittskarte, die man lösen muss, entsprechend nochmal neu definiert.
Mit der Eintrittskarte meint Zülch die Lizenz für die erste und zweite Liga. Im Interview mit dem WDR-Magazin Sport in Zeit kritisiert der Professor, dass Jahresabschlüsse zu wenig seien. Regelmäßige Zwischenberichte sollen zu mehr Transparenz führen. Zülch und auch Anwalt Schickert sind sich sicher.
Ja, das Geschäftsmodell wird auf Dauer so nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass eigentlich jeder Euro sofort durchgereicht wird an Spieler und Berater.
Im Geschäftsjahr 2017-2018 gaben die Profiklubs insgesamt 200 Millionen Euro für Provisionen für Spielerberater aus. Man muss kein Prophet sein, um festzustellen, Provisionen, Ablösesummen und Gehälter werden erstmal sinken.
Und es kann auf Dauer sicher nicht sein, dass wir Unternehmen haben, die diese Umsätze haben, ich sag mal 100 Millionen Euro plus X, und dann nichts zurückgelegt haben. Das ist also auf Dauer kein nachhaltiges Wirtschaften. Und das wird sich hoffentlich nach der Krise ändern. Aber jetzt ist keine Zeit für Belehrungen, jetzt ist eine Zeit zum Überleben.
Im Kampf ums Überleben werden viele Bundesligisten kreativ. Fast alle appellieren an die Treue ihrer Fans und sie hoffen auch auf deren finanzielle Unterstützung. So auch Spitzenklub Borussia Dortmund, wie Jan Wochner berichtet.
Der BVB wolle keinen Gebrauch machen von künftigen Gesetzesregelungen, die Rückerstattungen durch Gutscheine vorsehen. Das ist das Ergebnis von Gesprächen des BVB mit Fanvertretern. Alle die, die Karten gekauft haben, können wählen. Möglich ist die komplette Rückerstattung der Ticketpreise, aber auch der freiwillige Verzicht auf Rückzahlungen. Borussia Dortmund bietet seinen Fans auch an, einen symbolischen Anteil in Höhe von 19,09% der Rückzahlung an den Club abzutreten. Der Verein ist 1909 gegründet worden. Auch für bereits erworbene Auswärtskarten will der BVB eine Lösung präsentieren, bei der die Ticketpreise vollständig erstattet werden.
Jan Wochner über den Umgang der Dortmunder mit Ticketerstattungen. Beim BVB, wie in allen anderen Clubs, hofft man weiter auf eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Beim Zweitligisten Darmstadt 98 würde der mit einem Trainerwechsel einhergehen. André Rothe.
Markus Anfang, der Nachfolger von Dimitrios Gramotzis wird, ist Wunschkandidat des hessischen Fußball-Zweitligisten. Markus Anfang und Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann kennen sich schon aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel. Wehlmann schätzt neben der fachlichen Kompetenz des zukünftigen Lilientrainers auch seine Teamfähigkeit. Auch Anfang spricht in den höchsten Tönen von seinem neuen Arbeitgeber. In Darmstadt werde sehr gut und unaufgeregt gearbeitet. Markus Anfang, der zuvor unter anderem beim 1. FC Köln und Holstein Kiel als Trainer gearbeitet hat, bekommt einen Vertrag bis Juni 2022.
André Rothe über den Trainerwechsel in Darmstadt. Wann Markus Anfang sein Debüt auf der Darmstädter Trainerbank geben kann, das hängt von der Corona-Pandemie ab. Noch sind Darmstadt und alle anderen Clubs in der Zwangspause. Und das natürlich nicht nur in Deutschland, so ist das auch in allen anderen betroffenen Ligen. In Italien aber gibt es immerhin schon einmal konkrete Pläne für eine Wiederaufnahme der Serie A. Aus Rom, Jörg Seiselberg.
Neustart für die Serie A im Trainingslager, Titel der Corriere dello Sport. Ende Mai will Italiens erste Fußballliga wieder loslegen. Die Mannschaften und die Betreuerstäbe sollen dafür weitgehend isoliert werden und die Zeit in den Wochen vorher quasi im permanenten Trainingslager verbringen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Spieler sich nicht mit dem Coronavirus infizieren. Mit dem Mannschaftstraining beginnen will die Serie A am 4. Mai. An diesem Tag sollen nach dem derzeit gültigen Regierungsdekret die strikten Ausgangsbeschränkungen in Italien enden. Derzeit ist allen Mannschaften im Rahmen dieses Dekrets das Gruppentraining verboten. Die Spieler versuchen, sich zu Hause fit zu halten. Einen verbindlichen Termin für die ersten Spiele konnten Fußballverband und Verein in ihrem Treffen gestern noch nicht festlegen. Dies ist von der Zustimmung der Regierung abhängig. Italiens Verband aber strebt an, am 27. und 28. Mai wieder zu beginnen. Zunächst mit den beiden Pokalspielen Juventus-Turin gegen AC Mailand und Neapel gegen Inter Mailand. Zwei Spiele quasi als Test für den Wiederauftakt der Serie A mit 20 Teams wenige Tage später. Alle Begegnungen sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ziel ist, die italienische Meisterschaft bis zum 2. August abzuschließen. Allen Beteiligten ist klar, das kann nur erreicht werden, wenn neue Coronavirus-Fälle innerhalb der Teams verhindert werden. Bei Infektionen müsste der Spielbetrieb wahrscheinlich erneut unterbrochen werden.
Unterbrochen ist in Deutschland derzeit auch die Handballsaison. Das Final Four-Turnier der Champions League in Köln wurde erneut verschoben, von August nun auf Dezember. Unterdessen stimmen die Bundesligisten in diesen Tagen über einen Abbruch der Ligasaison ab. Vieles deutet darauf hin. Die Deutsche Eishockey-Liga hat ihre Playoffs schon abgebrochen. Jetzt zittert die DEL um den Ligastart Mitte September. Spiele ohne Publikum wären zwar eine Option, aber lange könnten sich die Eishockey-Clubs nicht leisten, betont DEL-Geschäftsführer Gernot Trippke. Wie die Clubs zwischen Hoffen und Bangen mit der Corona-Krise umgehen, erzählt Alexander Lorenz am Beispiel der Düsseldorfer EG.
Nikolas Geithner ist auf einem Trimm-dich-Pfad unterwegs. Laufen, Liegestütze, Baumstämme stemmen, irgendwie in Form bleiben. Er und die anderen Eishockey-Profis der Düsseldorfer EG trainieren zurzeit für sich allein. Gut einen Monat ist es her, dass die Saison in der deutschen Eishockey-Liga wegen der Corona-Krise abgebrochen wurde.
Wir hoffen, dass wir wieder am 1. Mai trainieren können. Erstmal die deutschen Spieler nur mit unserem Athletiktrainer. Wenn das nicht möglich sein wird, dann werden wir unser Trainingsprogramm vom Athletiktrainer bekommen und individuell trainieren.
Geithners ausländische Teamkollegen sind in ihre Heimatländer abgereist. Viktor Svensson beispielsweise ist in Malmö. Er kann dort wie gewohnt in einem Fitnessstudio trainieren, weil in Schweden europaweit die wenigsten Beschränkungen herrschen. Eine kontrollierte Ausbreitung des Coronavirus wird bewusst hingenommen, erklärt Svensson.
Die Wissenschaftler hier geben uns Vorgaben, denen wir zu folgen haben. Wir werden in einigen Monaten sehen, ob Schweden dumm war oder ob es der richtige Weg gewesen ist.
Trotz strengerer Kontaktbestimmungen in Deutschland suchen die Düsseldorfer Nähe zu den Fans. So gut es halt eben geht. DEG-Anhänger konnten sich beim Verein bewerben und Spieler zu sich vors Haus einladen. Zum Penalty-Schießen mit Tennisbällen unterm Balkon. Eine PR-Aktion, auch mit dem Ziel, weitere Tickets für virtuelle Spiele zu verkaufen. Der Verein hofft so auf Einnahmen von 50.000 Euro. Denn dass Zuschauer dieses Jahr noch in Stadien dürfen, wird immer unwahrscheinlicher. Und so müssen sich nun auch Eishockey-Profis wie Düsseldorfs Kapitän Alexander Bartha immer mehr mit dem Thema Gehaltsverzicht auseinandersetzen.
Ich gehe davon aus, wenn es zu finanziellen Engpässen des Vereins kommt, dass uns da auch nichts anderes übrig bleibt, als mit dem Verzicht den Verein zu unterstützen.
Alexander Lorenz berichtete über die Eishockey-Profis und ihren Alltag im Ausnahmezustand. Ausnahmezustand herrscht in diesen Tagen auch in der Gewichtheberszene. Nicht allerdings wegen Corona, sondern wegen des Ungarn Tamás Aján. Der genauso mächtige wie berüchtigte Präsident des Gewichtheber-Weltverbands wurde Mitte der Woche zum Rücktritt gezwungen. Peter Woschny mit den Hintergründen.
Die IWF dankt Tamás Aján für mehr als 4 Jahrzehnte im Dienste des Gewichthebens. So verabschiedet IWF-Interimspräsidentin Ursula Papandreou auf der Webseite des Verbandes ihren Vorgänger. Ein Abschied mit Beigeschmack, denn Papandreou war es, die den Rücktritt des 81-jährigen Ungarn zuletzt rasant beschleunigt hatte, mit einer Brandmail an die Mitglieder der IWF-Exekutive. Aján, so hieß es in der Mail,
überweist Geldsummen, ohne mich zu informieren. Tritt als IOC-Repräsentant auf. Gedroht, mich durch die Polizei entfernen und verhaften zu lassen.
Dabei war Aján seit Januar als Präsident zunächst für 90 Tage suspendiert, nachdem in der ARD-Dokumentation Der Herr der Heber Verdachtsmomente öffentlich wurden, die er bis heute nicht widerlegen konnte. Unterschlagung von Verbandsgeldern, Vetternwirtschaft, Dopingvertuschung, Korruption. Ein unabhängiges Ermittlerteam, geleitet vom Kanadier Richard McLaren, geht diesen Vorwürfen derzeit nach. Aján sah sich ungeachtet dessen offenbar weiterhin als legitimen IWF-Präsidenten. Deshalb stimmte die Exekutive nun auf Initiative von Interimspräsidentin Papandreou über seinen Ausschluss ab. Nach ARD-Informationen entschied sich eine Mehrheit dafür. Mit seinem Rücktritt kam Aján einem Rauswurf zuvor.
Gewichtheberboss Tamás Ayán ist weg und das bin ich jetzt auch. Das war's für diese Ausgabe von Sport Aktuell mit Bernhard Krieger und dem Team des Deutschlandfunks.